Wir haben jetzt viel gehört von Irrlehren, von Versuchungen, von Menschen, die da vom Weg abbringen wollen. Und heute tun wir wie ein neues Fenster auf. Wir gehen ein in eine neue Richtung einsetzen. Und es ist nicht unbedingt so eine Predigt für vor dem Morgen oder ein Text für vor dem Morgen. Mit euch herausfordernd und es kann recht angriffig vielleicht wirken. Und doch darf man da hoffnungsvoll reingehen. Weil es durchaus schöne Perspektiven gibt. Ich darf Hans-Peter wird uns den Text vorlesen und ich darf euch doch bitten, zum Lesung aufzustehen dazu.
Wie man als neuer Mensch lebt. Wenn ihr nun zusammen mit Christus, dem Messias, zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch auch ganz nach oben aus, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz neben Gott. Seid auf das Himmlische bedacht und nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, der Messias, euer Leben einmal allen sichtbar werden wird, dann wird auch offenbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Darum tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaft, böse Lüste und Habgier, die Götzendienst ist. Diese Dinge ziehen Gottes Zorn nach sich. Er wird die treffen, die ihm nicht gehorchen. Auch ihr habt früher so gelebt, als ihr noch ganz vom Irdischen bestimmt wart. Doch jetzt sollt ihr das alles hinter euch lassen. Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigungen und schändliches Gerede. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Denn ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen. Ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. So entsprecht ihr immer mehr dem Bild, das der Schöpfer schon in euch sieht. Dabei ist es egal, ob ihr Juden oder Griechen seid, beschnitten oder unbeschnitten, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr Sklaven oder freie Bürger seid. Wichtig ist nur Christus, der alles umfasst und in allen ist.
Es ist ein heftiger Text, vielleicht würdet ihr jetzt mit mir auch beipflichten, sehr viel, was man alles nicht darf und nicht sollte und was man ablehnt. Und doch habe ich gemerkt, es ist voller Zuversicht und Ermutigung. In der letzten Predigt war ja ein Punkt, dass es wichtig ist, was unser Fundament ist. Wo sind wir drauf bauen? Und dann haben wir gesehen, dass wir auf Jesus schauen. Die letzte Predigt war ja Kapitel 2, der Schluss dort. Und dort ist der Blick auf Jesus ausgerichtet. Und das ist eigentlich heute, gehen wir dort wie nahtlos weiter. Der Paulus redet ja hier zu den Christen in Kolossea und dass sie gute Christen gewesen. Also treu, es waren eigentlich nicht larifari Christen gewesen, die einfach alles gleich waren und so ein bisschen gelebt, sondern wir wissen, dass das anscheinend treue Nachfolger waren, die da von den verschiedenen Irrlehrern versucht wurden. Und darum redet dieser Text auch zu Christen, also zu Jesus-Nachfolgern. Das ist nicht ein Text, den man allen einfach so geben kann und sagen, jetzt nehme ich das und versteht das mal. Das ist eigentlich fast wie nur uns zugänglich, was da geschrieben steht, weil wir es verstehen können. Und gerade mit dem ersten Wort, wenn ihr nun zusammen mit Christus, Ich würde sogar sagen, das könnte man fast austauschen. Nicht, weil ich da etwas möchte ändern an der Bibel, sondern wenn man sieht, wenn, das heisst ja, also wenn du dann entscheidest für Christus, aber wir sind ja schon entschieden für Christus. Darum würde ich sagen, weil ihr nun zusammen mit Christus den Messias zu einem neuen Leben auferweckt seid. Weil es so ist, dürfen wir das in Anspruch nehmen. Das ist unser Fundament. Und hier finde ich schön, in diesen ersten vier Versen, es geht einfach um Jesus. Es geht um Jesus Christus, um den Messias, um unseren Erlöser, um das, was er da hat. Wenn ihr zusammen mit Christus, dem Messias, richtet euch ganz nach oben aus, wo Christus ist, denn er ist gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, der Messias, euer Leben einmal sichtbar werden lässt. Aus Jesus. Es geht voll um ihn. Paulus streicht da voll das raus, was Jesus gemacht hat. Ich möchte euch ein Gleichnis lesen. Ein bisschen als Gegensatz. Das Gleichnis vom reichen Narren. Aus dem Lukas 12, 16 bis 20. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hat viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheune abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Gott aber sprach zu ihm: Du Narr. Wie ihr vorher hier seht, wir werden später nochmal auf das Gleichnis kommen. Darum habe ich es jetzt so vorgelesen, noch freie Ecke dazu. Hier geht es alles um Jesus. Das Gleichnis, das wir gehört haben, von diesem Mann, da hat Jesus absolut keinen Platz. Die einzige Frage, die er stellt, oder die einzige Person, die er mit sich redet, ist mit sich selber. Oh, jetzt bin ich erfolgreich gewesen. Was mache ich jetzt? Jetzt habe ich eine Idee gehabt. Ich mache, tue das speichern, für dass es mir gut geht. Das sind zwei Realitäten, glaube ich. Das eine, wir können Gott das machen, in den Vordergrund stellen, was er für uns da hat. Oder wir stellen uns in den Vordergrund. Wir sind auf das Himmlische bedacht, auf das Himmlische ausgerichtet. Aber willkommen das lernen, wie es im Himmel funktioniert. Mir ist ein Gleichnis auch wieder durch den Kopf, wo Jesus sagt: Mit dem Reich der Himmel verhält es sich so. Und das ist dort, wo der Arbeiter, also der Weinbergbesitzer gegen Arbeiter holen auf dem Marktplatz und sagt: Komm mit in meinen Weinberg machen. Und dann auch noch mal Predigt über das und dann haben wir gesehen, ja, aber das ist so unlogisch. Man gibt ja nicht am Abend jedem gleich viel Lohn. Wenn einer den ganzen Tag arbeitet und der andere kommt erst eine Stunde lang, ja, das machen wir nicht. Aber im Reich der Himmel verhält es sich so. Das ist ein himmlisches Prinzip und darum können wir in den Gleichnissen viel lernen, wie es im Himmel läuft. Es gibt auch Aufzählungen, wo wir lernen können, wie es im Himmel läuft. Zum Beispiel aus dem 1. Korinther 13, was die Liebe so alles tut und macht, was dort rauskommt. Das sind ja himmlische Prinzipien. Es gibt ganz häufig noch so Sachen, wo man sagen kann, das sind Charaktereigenschaften, wie es im Himmel läuft. Unser Text, werden wir später drauf kommen, ist, wie es im Himmel nicht läuft. Das kann sagen, wie es im Himmel läuft, wenn wir wissen, wie es nicht ist. Ich habe einem Kunden ein Muster vorbeigebracht und er hat gesagt, das gefällt mir nicht. Er hat gesagt, ja, es hat so viel gegeben. Das ist auch schon ein Anfang, wenn du weißt, was dir nicht gefällt. Und er hat dann etwas gefunden. So, wir können ein Ausschlussverfahren machen. Es kann helfen. In unserem Text drin. Wenn wir den Text lesen hier, ist mir auch begegnet. Manchmal sind wir letztlich mit dem Tod beschäftigt, mit persönlichen Schicksalsschlägen. Wir sind alle schon einmal gestorben. Also das sage nicht ich, das sagt eigentlich unser Text. Wenn wir zu Jesus kommen, heisst es, wir sind alle schon mal gestorben. Und das Gute am Sterben ist ja eigentlich alles so das Schwierige, das können wir ablegen. Wir müssen keine Steuern mehr zahlen, keine Miete mehr, wir müssen keine Angst mehr haben über Krankenkassenprämien, die am Explodieren sind. All das hat keinen Anspruch mehr auf uns, weil wir sind ja nicht mehr da. Wir müssen keinen Militärdienst mehr leisten. Wir sind das wie abgelehnt, weil wir gestorben sind. Und so verhält es sich auch mit der Sünde, die wir jetzt darauf zugehen. Es hat wirklich keinen Anspruch mehr für uns, an uns, weil Jesus ja unser Erlöser ist. Was bedeutet es jetzt, gestorben? Dann da etwas rausgelassen, aber das ist jetzt egal. Wir sind mit Christus verborgen, Vers 3. Verborgen heisst ja nicht, wir sind nicht sichtbar. Jetzt hast du dich für Jesus entschieden und dann wirst du jetzt für die Welt unsichtbar. Das heisst ja nicht, das heisst ja, wir sollen ein Zeugnis sein für die Welt, wir sollen Gutes tun, wir sollen unser Leben teilen. Aber es heisst, dass unser Leben bei Gott verborgen ist. Weil wir eben gestorben sind und mit Jesus auferweckt, ist jetzt unser Leben bei Gott in Sicherheit. Dort kommt niemand her, der es böse meint mit uns. Weil Jesus ja alles, den Sieg schon errungen hat, den Ostern, den wir dann feiern werden, hat Jesus den Sieg errungen über den Mächtigsten, der etwas machen könnte gegen unser Leben. Und jetzt ist das Leben verborgen dort bei ihm. Ich habe gedacht, kann ich ein Bild bringen, aber es gibt gar nichts. Es gibt nichts auf dieser Welt, das sicher genug wäre, für das es ein Gleichnis sein könnte, wo unser Leben verborgen ist, bei Gott. Niemand kann das dort anrühren, antasten, kaputt machen, uns davon lösen, weil es bei Jesus verborgen ist. Wenn wir uns für ihn entschieden haben, unmöglich, dass irgendetwas uns das absprechen würde. Wir sind in ihm verborgen. Im Vers 4 ist noch so ein interessanter Vers, hat mir noch schwierig gedacht. Und dort habe ich den 1. Johannes 3, Vers 2, einfach mir erlaubt zur Hilfe nehmen. Ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er, denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Also das Verborgensein und das, wie das da zum Ausdruck kommt, kann ich euch ehrlicherweise nicht erklären. Aber der Johannes hat gesagt, es ist gut, das ist das Geheimnis, was wir wissen, wir werden ihn sehen. Und das darf uns Hoffnung und Zuversicht genug sein. Der Paulus, ich gehe noch heute zurück zu dieser Folie da. Es ist eigentlich noch spannend, dass der Paulus sieht, du bist auferstanden, also auferweckt, und dann sterben wir erst, hier im Vers 3. Weil normalerweise, wenn du auferweckt wirst, musst du ja zuerst sterben. Also du stirbst und dann wirst du auferweckt. Und der Paulus beleuchtet es gerade anders. Und er beleuchtet es anders, weil wir kommen aus der Irrlehre, also wo die Lehrer kommen und die sagen, du musst das machen und du musst das machen und du musst das machen, die Regeln. Und ihr Lehrer könnte man sagen, das ist wie, du musst es machen, dass du ans Ziel kommst. Für das musst du es machen. Und dann sind wir so ein bisschen im Gesetzlichen inne, weil ich muss das tun, dass ich zum Ziel komme. Und der Paulus zeigt uns hier einen anderen Weg auf. Jesus hat es gemacht. Jetzt hat es Jesus gemacht und darum können wir es machen. Und das ist die Freiheit. Wir müssen es nicht machen, dass wir ans Ziel kommen, weil das schaffen wir einfach nicht. Darum hat es Jesus vollbracht und aus dem heraus können wir handeln, weil es er gemacht hat. Und ich hatte das Gefühl, es ist wie gewesen, er möchte es wie noch untermauern. Wir könnten so andere Reihenfolge machen, dass es Sinn macht für unseren Kopf. Aber er stricht einfach Jesus sein Werk aus, was er gemacht hat. Mir ist das noch etwas Hilfreiches, so der Vergleich, was ist denn gesetzlich und was ist denn Freiheit, dass wir sagen können, unter dem Gesetz versuchen wir Sachen zu machen, für das wir zum Ziel kommen. Und in Freiheit können wir Sachen machen, weil wir vom Ziel her kommen, weil es schon erfüllt ist. Mit dem Vers, der Text gehört, darum tötet alles, was eurer irdischen Natur gehört, ganze Aufzählung. Doch jetzt sollt ihr euch das alles hinter euch lassen. Und ich gelesen habe und dachte, oh, aber jetzt ist es gesetzlich und Freiheit. Also wenn ich jetzt das lese, ist es gerade wieder sehr schwer. Dürft mir. Also ich muss all das töten. Das heisst, es ist ja mein Kampf. Ich muss das zu Boden schlagen. Und ich muss das ablegen. Und ich möchte euch da einen anderen Text aus einer anderen Übersetzung zeigen, wo mir das wie ein bisschen geholfen hat dabei. Darum habt getötet die Glieder, die auf Erden sind, und im Vers 8, ihr habet abgelegt. Und ich habe euch das noch, das sind nicht meine Gedanken, ich habe euch das da aus der Studienbibel, eine Zusammenfassung von dem Kommentar. Hier steht nicht tötet, also wie es Übersetzungen halt nachher bringen, für das es ein bisschen gäbiger geht zum Lesen. Hier steht nicht tötet, sondern der Imperativ des Auris, einer griechischen Zeitform, die die Vergangenheit in ihrer Abgeschlossenheit ausdrückt. Also es ist das Wort, es ist tötet und es ist abgelegt. Und das ist abgeschlossen. Das musst du nicht immer wieder machen. Das hat Jesus gemacht am Kreuz, bei der Auferstehung. Jesus hat es überwunden. Jesus hat es umgebracht, die Sünde, die Unmoral, das Böse. Er hat es vollbracht. Und aus seinem Werk heraus können wir jetzt weitergehen, können wir jetzt handeln und sich Bewegung bringen. Mir ist der Vers durch den Kopf vorhin noch, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und mir öffnet, bei dem will ich eintreten. Und er dachte, aha, und das spricht, sagt Jesus ja auch, oder der Vers redet auch zu Gläubigen. Das redet er nicht zu Ungläubigen, auch wenn das ein Vers ist, den man gerne in der Evangelisation braucht und so. Aber der Vers ist eigentlich an Gläubige gerichtet. Und dann dachte ich, ah, du bist eigentlich in einem Haus inne. Wenn du zu Jesus gehörst, bist du in einem Haus und die Tür ist zu. Und jetzt kommt da, Jesus kann klopfen und dann sagt er, hallo Res, ich bin's. Und ich kann die Tür wieder zutun. Also ich bin sicher in einem Haus, wer meine Stimme hört und mir öffnet. Also ich kann etwas Aktives machen, um Jesus einzulassen. Aber das heisst ja in dem Fall, wenn jemand klopft und es ist nicht seine Stimme, dann kann ich die Tür zulassen. Ich muss ja das nicht auftun. Ich habe die Möglichkeit, die Tür zuzulassen. Und nicht aus meiner Kraft heraus, nicht aus meinem Engagement, weil ich jetzt so ein Guter bin, weil ich ein Ziel erreichen will, weil ich an einem Ort her will, sondern weil es Jesus schon gemacht hat. Er hat es schon getötet. Er hat es schon abgelehnt. Mir hat es geholfen, zu verstehen, das ist nicht eine Aufforderung, ich muss jetzt das alles machen, sondern das ist ja alles schon gemacht. Und aus dem raus kann ich jetzt gehen. Jetzt können wir sagen, ja gut, der Text steht ja gleich noch so da. Das ist ja immer noch in der Bibel. Und es steht immer noch, wir sollen das alles ablegen. Und es ist schwierig. Und gerade in der heutigen Zeit kann man sagen, ja, das war ja früher gewesen, oder? Das ist jetzt schon vorbei. Das ist ein bisschen altbacken. Du kannst ja nicht mehr solche Texte rauslassen, oder? Also das macht ja niemand. Kann ja niemand einhalten. Das ist ja absolut unrealistisch. Weltfremd, könnte man vielleicht auch sagen. Die Sexualität wird ja öffentlich zur Schau gestellt in unserem Alltag. Das ist ja überall verfügbar, in welcher Form auch immer. Alle können ihre Grenzen dort setzen, wo sie möchten. Es gibt praktisch ja keine mehr. Und interessanterweise sind wir in diesen Fällen dann gleich entsetzt, wenn solche Fälle wie ein Epstein-Fall ans Licht kommen. Dann ist die ganze Welt entsetzt. Aber dass das eigentlich nur eine Konsequenz aus dem ist, was wir leben, das darf man ja dann nicht in Frage stellen. Scham. Scham ist doch eher negativ. Aber hier wird angekreidet, dass wir eben schamlos sind. Leidenschaft ist doch dafür eher positiv bei uns. Und hier wird es eigentlich gesehen, haben wir falsche Leidenschaften, die uns treiben. Und Habgier ist, glaube ich, auch ein Thema. Vielleicht nicht gerade in diesem Wort, aber wenn man doch die Werbung anschaut, du kannst es heute abholen und kannst es morgen zahlen. Oder bestell so viel, wie du willst und schick einfach das zurück, was du nicht brauchst. Und kannst so einmal anlegen und dann retour schicken, die können ja nichts haben. Ja. Und ich habe dann gedacht, ja, ich weiß nicht, dann müsst ihr jetzt euch fragen, wo ihr Seelsorge anbietet. Aber ich habe ja schon viel gehört, dass man für Sünden betet oder so, eben für Sexualität, für Pornografie, für Unwahrheiten, für Diebstahl und so, das bekämpft man und so. Aber es ist mir noch fremd, dass jemand um Vergebung bitten für Habgier. Ich bitte um Vergebung für Habgier. Und doch ist es eigentlich fast das Krasseste, weil das ist Götzendienst. Und doch findet es wie nicht statt. Ich möchte euch nochmal auf das Gleichnis kommen, von vorher, aus dem Lukas 12. Ihr wisst, dort war der Mann, der alles so viel Ernte hatte. Und dann hat er so das Zeug aufgebaut, weil er das kleine Scheuer hatte. Ein Vers vorher, ab Vers 15, sieht Jesus: Er sagte aber zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor der Habgier, denn niemands Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an den Gütern hat. Also der Mann ist an Habgier erkrankt, jetzt ganz klassisch. Und wenn ich vorhin gesehen habe, das ist ja, es geht so viel um uns, uns im Zentrum. Das ist jetzt, wenn ich das ein bisschen salopp sagen will, ist das eigentlich nichts anderes als eine Habgier-Seite und eine Götzendienst-Seite. Weil Gott sieht uns, ich bin Gott, niemand anders sollst du anbeten. Und wenn wir Gott ausklammern, und nur um uns drehen und sagen, was soll ich jetzt machen, ich könnte doch jetzt das und so. Dann sind wir schon im Götzendienst drin. Es muss nicht mal ein Figürchen auf dem falschen Sim stehen. Das ist ja manchmal noch gäbig, oder? Da steht der Buddha und er sagt, was machen die da? Es fällt viel früher an. Dort, wo Jesus kein Thema ist, kannst du sagen, dort bist du im Götzendienst. Und ich glaube eben, das ist gleich ein wichtiger Text. Und wir können auch nicht schön reden. Und der steht da. Und wir müssen uns dem stellen. Jetzt in unserer Kultur würdest du sagen, aber weißt du, jeden Tag habe ich Debatten gehört wegen Cannabis. Ja, es ist so schwierig zu kontrollieren. Ja, es hält sich ja eh niemand dran. Ja, wir tun es doch legalisieren. Das ist eine Variante. Ja, Autorität ist so schwierig. Ja, mit dir doch, es gibt immer so Konflikte, damit du doch anti-autoritär entziehen. Ja, ich weiß jetzt heute nicht, was ich bin. Ja, schaust einfach mal morgen und nimmst es vor zu. So geht die Welt oder unsere Gesellschaft gefühlt. Das ist sicher nicht, keine Studie gemacht über das, aber das, so kommt es mir entgegen. So gehen wir mit dem um. Kommt es schwierig, ja, dann tun wir uns halt irgendwo ein bisschen angleichen und dann brechen wir es halt an. Aber die Bibel, die steht da. Und die Bibel ist dann schon da gestanden. Und das ist dann schon für Kolosser, bin ich überzeugt, für Kolosser schon schwierig gewesen. Die haben nicht in einer heilen Welt gelebt dort. Und sexuelle Unmoral war schon alltäglich gewesen. Und Lug und Betrug und Irrlehre und Götzendienst, das wissen wir alles. Das ist dann auch schwierig gewesen schon. Und ist heute noch schwierig. Und doch steht der Text da und ich glaube, der hat absolute Relevanz Und wir müssen uns dem stellen. Aber wir dürfen wissen, Jesus hat den Boden gelegt. Er hat es getötet, er hat es vollbracht. Und wir dürfen aus dem rauskommen. Es ist nicht mehr mein Antrieb. Und dann kommt er ja da noch mit den Kleidern, die wir hier ablegen. Wir sind etwas Neues geworden, mit dem alten Abglied, wo wir gestorben sind. Wo wir Jesus angenommen haben. Das war unser Tod. Und dann haben wir neue Kleider bekommen. Und die alten Kleider sind wie der alte Grümpel noch. Ich lasse so ein Bild machen. Es läuft ja niemand so rum. So alt und neu. Wir haben das Alte abgezogen und wir sind ein neuer Mensch. Mit neuen Kleidern. Und dann heisst es ja, die ständig erneuert werden. Dann dachte ich, also wie geht denn das? Also weißt, dann hast du ein neues Kleid und dann ist das alles vollbracht. Jesus hat das gemacht und alles. Und, aber jetzt klopft das gleich an die Tür, oder? Ist jetzt Jesus? Ah, nicht Jesus? Ah, ich mache gleich die Tür auf. Ja, ups. Dann werden ja die Kleider gleich wieder irgendwie wie dreckig. Dann ist mir die Geschichte der Israeliten durch den Kopf. Die sind ja durch die Wüste, die sind erlöst worden aus der Sklaverei. Das ist ja das Bild, das auch für uns gebraucht wird, dass wir erlöst sind. Wir sind rausgelöst aus unserem alten Leben, wie die Israeliten aus Ägypten. Dann sind sie in die Wüste gekommen und sind dort 40 Jahre rumgestiefelt. Und dann heisst es, eure Kleider sind nicht verbraucht worden und eure Schuhe sind nicht durch gewesen. Die waren immer gut gewesen. Dann sagt, ja komm, jetzt hören wir auf, ihr Wüste. Also, wenn es so staubig ist und steinig und so, also, die sind ja irgendwann dreckig, aber irgendwie hat es ja funktioniert, dass die anscheinend immer sauber waren. Dann kam für das keine Erklärung, aber ich habe gemerkt, es gibt schon ein Bild, das uns hilft, wie das da hier funktionieren könnte. Dass unsere Kleider einfach immer sauber sind. Und das ist ja schon, es ist fast Sonntag schon, hast schon viel gehört. Es ist einfach Jesus. Die Antwort ist einfach Jesus. Er hat es schon vollbracht. Mit dem Vers 1, wo wir gesehen haben. Er hat es gemacht. Und aus dem heraus werden wir erneuert. Und im nächsten Gottesdienst, da würde ich jetzt gerne hier eigentlich anheichen, also nicht wegen euch, einfach weil es thematisch jetzt passt, nicht wegen der Zeit, habe ich gemeint, sondern weil es einfach eigentlich wie fast dazugehört. Weil jetzt kommt nämlich das, jetzt haben wir Platz gemacht, oder? Wir schneiden ja da viel ab. Das gehört alles nicht dazu. Und jetzt kommt eigentlich, was gehört denn dazu? Aber dort hat der Ottmar das nächste Mal das Vorrecht, das uns mitteilen. Aber das möchte ich gleich schon rausschicken. In diesen Kämpfen, die wir hier haben, in den Vers 5 bis 8, die hier aufgezählt wird, wir sind nicht alleine. Wir sind genau hier, weil wir das Ziel haben, Jesus. Wir wollen schauen, wo Jesus ist. Wir schauen nach oben. Wo könnte man es besser lernen? Wir sehen, in der Welt finden wir es nicht, weil die Welt tickt anders, in einem anderen Maßstab. Also können wir es hier in diesem Rahmen. Hier in diesem Rahmen können wir es lernen. Im Miteinander, im Untereinander, in Begegnung miteinander. Mit Gleichgesinnten, die sich gleich den Sinn ausrichten nach dem, was oben ist. Und darum ist meine Hoffnung und meine Zuversicht, dass das hier wirklich als Gemeinde ein Ort sein darf, wo so Begegnung passieren darf. Und dass wir uns weiterentwickeln dürfen, dass wir das annehmen dürfen, was halt ist. Es ist nicht gut, viel nicht gut, aber es ist keiner besser als der andere. Und darum ist das doch ein guter Ort, weil wir die gleiche Gesinnung haben. Und der Martin Luther, mit dem möchte ich schließen. Der Martin Luther hat es auch schon erkannt, dass das eben schwierig ist. Weil er gesehen hat, anscheinend, der alte Adam wird in der Taufe ertränkt. Mist, das Vieh kann schwimmen. Das ist ein täglicher Prozess. Wir möchten am Schluss einfach noch ein Lied hören. Ich kenne das so, es ist «Das wegen dir». Er dachte, das ist mir durch den Kopf und hat gesagt, hey, ja genau, das ist doch ein guter Ort, ein gutes Lied. Es zieht dorthin, wo wir hin wollen. und nur wegen Jesus Christus. Jesus Christus, ich danke dir, hast du es vollbracht. Danke, hast du alles gemacht und können wir nichts dazu tun. Danke, dass das, was du da hast, das reicht und ist vollkommen und gut. Und ich bitte dich, Heilige Geist, bewahre du uns davor, dass wir da etwas ändern dran und sagen, ja, es ist schon gut, aber wir hätten doch noch eine gute Idee. hilft uns, dass wir bei Jesus andocken dürfen. Dass wir dort Nähe suchen. Dass wir dort unser Vertrauen herholen. Dass wir verankert dürfen sein. Bei unserem Bruder Jesus Christus, der alles vollbracht hat. Und lehr du uns, was das ganz praktisch für uns persönlich ist. Das ist für jedes da innen irgendetwas anderes sehr wahrscheinlich. Und du, Heiliger Geist, kannst jedem der begegnen, was es braucht. Lehr uns, die Türen zuzuhaben und gut zu hören auf deine Stimme, Jesus. Und dort aufzutun, wo du rufst. Und sonst habe ich das Gefühl, dass wir uns wie gut haben in unserer Stube. Wir müssen nicht Besuche empfangen, die nicht angekündigt worden ist oder wo nicht da bist. Sondern dir darfst du die Tür öffnen und sonst niemandem. Bewahre unsere Herzen bei dir. Möge Gott, von dem allen Frieden kommt, uns helfen, ein Leben zu führen, das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Er bewahre uns ganz und gar, damit wir fehlerlos sind an Geist, Seele und Leib, wenn Jesus Christus wiederkommt. Gott hat uns ja dazu auserwählt und er ist treu. Was er angefangen hat, bringt er sicher ans Ziel. Die Gnade von unserem Herr Jesus Christus sei mit euch allen und der Friede von Gott auch so. Amen. Amen.